Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Ja, die Aktion, die wir gemacht haben vor zwei Wochen mit den Zuschauerfragen, riesige Resonanz. Also jeden Tag kommen noch weitere Fragen. Und das Interessante ist, aus der ganzen Welt, sind Sie sich da bewusst gewesen? Also aus Moskau ist einer gekommen, aus Südamerika, aus Südafrika hat sich noch einer eingeladen auf seine Lodge. Also spüren Sie ja mit der Resonanz weltweit von den Auslandschweizern?
Ja, also ich komme hin und wieder Briefe über von Auslandschweizern, die mir schreiben. Und ich begreife da, das ist ja, ich sage immer ein bisschen, es klingt hochlässig, aber es ist natürlich ein bisschen witzig gemeint. Tele Blocher ist das einzige Fernsehen, wo man weltweit empfangen kann, im Mundart. Und jetzt hat es viele Deutschschweizer, die im Ausland leben, aber schon lange dort leben, und die das schauen. Erstens interessieren sie sich für die Schweiz und zweitens, sie hören ihre eigene Sprache, von der, bevor sie ausgewandert sind oder die Eltern ausgewandert sind. So gibt es auch. Und die schreiben mir dann und danken, dass sie jede Woche können das Tele Blocher schauen können.
Aber es ist doch gleich noch ein interessantes Phänomen. Man wohnt jetzt zum Beispiel in Moskau oder Portugal oder Brasilien, wo man ganz andere Probleme hat, beschäftigt sich aber schlussendlich mit dem Schweizer Problem, wo ja dann auf eine Art auch wieder, wenn man es vergleicht, Luxusprobleme sind.
Ja, die haben Heimweh. Die hören gerne etwas von zu Hause. Und die hören, schauen, was haben die zu Hause für Probleme. Wobei, so luxuriöse Probleme sind schon. Wir behandeln ja auch vieles, was in die Tiefe geht. Nämlich die Unabhängigkeit von der Schweiz. Die Europäische Union, soll die Schweiz da beitreten oder nicht? Und da sind dann sehr viele Auslandschweizer sehr besorgt und sagen, machen doch das nicht. Schaut für euer Land, schaut für das Land, das ist doch so ein gutes Land, das sehen wir erst, seit wir im Ausland leben. Also, solche Briefe gibt es natürlich auch, oder?
Also, wir möchten allen danken, die uns geschrieben haben. Wir haben auch noch Geschenke bekommen, das war lustig. Die Resonanz also auf die Fragestunde war enorm. Da hat noch ein Werber aus Zürich, der Claude Kaski, also, Schweiz ist geil. Es hat doch mal einen Slogan gegeben, Geiz ist geil, oder? Jetzt hat er gemacht, Schweiz ist geil. Also ich nehme nicht an, dass sie es anlegen. Vielleicht legen sie es auch im Stil, aber sie können sie ihren Enkel schenken. Auf jeden Fall.
Ja, ja, gut, danke.
Also, herzlichen Dank.
Also ich würde es nicht anlegen, aber man sieht, du was für Ideen die Leute alles kommen.
Also Schweiz ist wieder in. Spüren Sie da irgendwie so einen Wechsel, oder?
Ja, das ist feststellbar, schon jetzt ein paar Jahre. Wobei man muss aufpassen, das kann ja auch sehr oberflächlich sein. Oder so. Eben, Schweiz ist geil. Und ja, jetzt ist wieder ein Liebling anlegen mit der Schweiz drauf. Ist ja recht. Aber es ist natürlich schon auch eine Rückbesinnung auf etwas Fundamentales, was man in den letzten Jahren einfach so im allgemeinen Diskurs zerstört hat. Hast du ja die Schweiz, ja, nein, die Schweiz, das ist typisch Schweiz, oder das Grosse, das Weltweite, das Globale, die EU, das war Mode gewesen. In den Firmen, Englisch musst du reden, das ist wirklich die Firmen, damit du typisch bist. Hat mir letztens im Bank gesagt, es ist keine grosse Schweizer Bank, aber eine Bank, und die machen, wie das üblich ist, am Morgen, Bevor sie mit dem Geschäft anfangen, machen die eine Lageanalyse. Oder? Was ist in der Welt, was ist wahr, wirtschaftliche Entwicklung, gibt es etwas Neues und so weiter. Das müssen ja die wissen. Und die haben das immer auf Englisch gemacht. Sie haben gesagt, du, wir machen es heute wieder auf Mundart. Es sind noch ein paar, die eine andere Sprache haben, aber Mundart verstehen. Die reden halt in ihrer Sprache. Und ich muss dir sagen, sagt er zu mir, weisst du, wo wir nur Englisch geredet haben, die Seele war draussen. Jetzt ist die Seele wieder drin. Das hängt eben zusammen, die Sprache und ist eben etwas. Und vor allem die Mundart. Der Keudel, der das Büchlein geschrieben hat.
Wo jetzt für die Welt besser ist, ja.
Die Besserkönner. Die Schweizer, oder? Die Besserkönner, die von außen her die Schweiz bestimmt. Hat das gar nicht selber gemerkt, wie wichtig das die Mundart ist. Auch für die Ausländer wichtig ist die Mundart. Das hat natürlich auch den Vorteil, es gibt ja keine Grammatik und keine Rechtschreibung, wie die Mundart ist. Ist für die Ausländer also viel einfacher, kannst weniger Fehler machen, oder? Und das ist merkt man wieder, ja, es verwurzelt sein ist halt doch enorm wichtig. Und die Schweiz ist ja etwas Besonderes. Da kann man machen, was man will, oder? Die haben zeigen es da die Europäische Union und damit die EU, die Schweiz, die nicht dazugehört, das stört die in Bern gewaltig. Die Politik, wir sind nicht dabei, weil die wollen ja dabei sein, die wollen ja Harmonie, die wollen global, da sind sie jemand, oder? Ein Politiker in Europa, das ist dann
etwas. Aber die Umfragen sagen doch immer etwas anderes. 80%, 90% sind ja gegen EU,
bitte. Ja, eben, in der Bevölkerung. Ja, in der Bevölkerung hat es, darum sagen sie, hat's natürlich gewaltig gekehrt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie natürlich sehen, was die EU nicht funktioniert, wie weit das sie nicht funktioniert und wie viel Unzufriedenheit in diesen Ländern vorhanden sind. Das kann aber auch wieder kehren. Also, wo wir abgestimmt haben über die europäische Wirtschaftsraum, die wichtige EU-Abstimmung im 92. Doch, da sind immer so halb-halb Schweizer dafür dagegen gewesen. Jetzt ist es eindeutig. Auch die Neutralität hat einen viel höheren Stellenwert bekommen. Weil die Leute sehnen sich wieder dort, wo man festen Boden unter Füßen hat. Und vor allem, die wollen Politiker, aber auch Geschäftsleute, die wieder für ihre Sache schauen und nicht hier im Allgemeinen umeinander schwimmen und keine Verantwortung tragen.
Vielleicht noch einen kleinen Einschub, was Sie vorhin gesagt haben, wegen dem Englisch. Man hat ja manchmal auch den Eindruck, es sagt es natürlich niemand offen, vielleicht können die Leute gar nicht so gut Englisch, wie sie immer vorgehen.
Ja, ja gut, das gehört auch noch dazu. Ich meine, sie sind ja eigentlich verpflichtet, alle Englisch zu reden. Ich meine, sie sind ja Schweizer. Gehört auch dazu, dass man mal die eigene Landessprache einmal ernst nimmt. Ich bin da auf der Seite von denen, die sagen, man sollte in der Schule zuerst Französisch lernen oder Italienisch, also die zwei Landessprachen, ja. Dass man sie mindestens später drauf versteht. Und dann kann man auch noch Englisch lernen. Weil das ist wichtig und das ist auch wichtig, dass man dazu steht. Ich habe das gelernt von den Asiaten. Ich habe jahrelang mit den Chinesen verkehrt. Auch die sehr gut Englisch haben können, haben nicht Englisch geredet, immer Chinesisch. Immer mit Dolmetscher. Und ich habe Mundart geredet mit einem Dolmetscher. Weil man hat einem anderen seine Sprache geachtet. Jetzt die jungen Chinesen, die dann in Amerika studiert haben und so weiter, die sind auch wieder etwas anders. Die reden auch Englisch, es geht halt schneller. Aber die älteren, grossen Industriellen, auch die, die in Taiwan sind, die ja geflohen sind vom Mutterland, das waren dann feine Herren, die sind ja ganz klein angefangen und grosse Industriellen wurden. Die haben immer einfach zu zeigen, das ist unsere Muttersprache. Und sie haben es auch estimiert, dass ich sage, und das ist meine Muttersprache.
Gehen wir mal zum Thema zurück, das Verhältnis EU zu der Schweiz. Wir können lesen, diese Woche in der Sonntagszeitung, es gäbe eine Verhärtung von dem ganzen Prozess. Die EU will mit der Schweiz gar nicht über die Personenfreizügigkeit, über die berühmte Abstimmung vom 9. Februar diskutieren.
Ja. Also nicht verhandeln, haben sie gesagt. Meine erste Reaktion ist, die sind vertragsbrüchig. Wir haben mit der Europäischen Union einen Vertrag über Personenfreizügigkeit. Den haben wir abgeschlossen. Und in diesem Vertrag hat es zwei Artikel. Der eine heisst, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Vertrag, dann sitzen wir zusammen und verhandeln. Und dann hat es noch einen Artikel, wenn man schwerwiegende Probleme hat, verhandeln wir, um den Vertrag anzupassen. Und der Verfassungstext, den das Volk am 9. Februar abgeschlossen hat, beruft sich auf das. Wir wollen wieder eine Kontingentierung, jährlich, und wir wollen den Vorrang der Inländer auf dem Arbeitsmarkt. Wenn wir das hatten, von 1970 bis 2007 haben wir das gehabt und sind mit dem nicht schlecht gefahren. Und die EU, muss ich sagen, hat schon vor der Abstimmung gesagt, die Personenfreizügigkeit ist nicht verhandelbar. Das ist ja immer das Gleiche. Und Gegenpropaganda hat ja gesagt, man müsse die Initiativen ablehnen, vor dem 9. Februar. Gegner, die Economie-Suisse vor allem, aber auch der ganze Bundesrat, die ganze Glaspolitik hat ja gesagt, lehnt die ab, weil, sie haben unten angeschrieben, gegen die SVP-Abschottungsinitiative. Man muss da ausklinken und sie haben immer geschrieben, rettet die Bilateralen wegen dem, weil sie sagen, man kommt bei der EU nicht durch. Und jetzt wiederholt das die EU. Wenn ich der Bundesrat wäre, würde ich jetzt unverzüglich die EU einen Brief schreiben. Wir machen darauf aufmerksam, dass wir die Klausel haben. Ihr müsst verhandeln. Wenn ihr das nicht macht, dann verstoßen ihr gegen den Vertrag.
Ja, aber gleich. Ich meine, die Schweiz ist ja gegenüber der EU viel in einer schwächeren Position. Wenn die jetzt einfach nicht verhandeln, dann verhandeln sie nicht.
Wieso sind wir in der Schwäche? Dann muss man ankünden. Dann muss man ankünden. Schaut, das ist doch genau gleich, wie wenn ich Mieter bin in einem Haus. Und ich bin mit dem Mietzins unzufrieden. Dann sage ich doch das am Vermieter und sage, los, wir müssen darüber reden. Der Mietzins ist nicht mehr angepasst, das Haus hat die und die Nachteile und so weiter. Und jetzt kann der sagen, gut, ich rede nicht darüber. Ich sage, ja, tut es mir leid, dann muss ich halt künden. Dann ist er in einer schwächeren Position. Wir haben in diesem Vertrag auch noch eine Kündigungsklausel. Wir haben alles. Wir haben Verhandlungsklausel, das ist ja selten. Das hat man natürlich auch aus taktischen Gründen gemacht. Ich höre heute noch den dortmaligen Bundesrat Guspin, der hier im Parlament sagt, hat doch keine Angst vor dieser Personenfreizügigkeit. Wir haben ja drin, da steht drin, ihr könnt verhandeln, wenn ihr nicht zufrieden sind. Da drin steht, man kann, wenn es größere Probleme gibt, und es sind, wir haben ja größere Probleme. Wenn über 50% vom Volk sagen, wir haben ein Problem, kann er nicht sagen, es gibt ja keine. Dann passt man an. Und ihr könnt dann auch noch künden. Ihr seid frei. Auch bei der Ausdehnung sind wir immer frei. Gehören Sie heute noch. Das sind immer die, bei diesen internationalen Verträgen, die schönen Worte, oder? Wir haben eine Verhandlungsklausel. Wir haben eine Anpassungsklausel. Wir haben eine Kündigungsklausel. Und wenn es dann so weit ist, dann, ja, nein, das können wir nicht machen. Das hat Nachteile. Wo wir es halt künden, ich bin jetzt da ziemlich fest drin, auch da die sogenannten bilateralen Verträge, die gekoppelt sind miteinander. Also die Schweiz geht dann nicht unter, wenn wir die nicht mehr haben.
Aber heisst jetzt, die Frage ist auch vielmal gekommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was heisst das jetzt konkret, wenn es die bilateralen Verträge nicht mehr gibt?
Also es gibt nicht die bilateralen Verträge, wir haben ja hunderte zweiseitige Verträge mit der EU.
Wie viele sind, also kann man es etwa einordnen, wie viele sind?
Ja, es ist bilateral, heisst, es sind jetzt noch 6. Eins ist ausgelaufen, das mit der Forschung und Entwicklung gehört nicht mehr dazu. Das ist vor allem der Landverkehrsvertrag, Nord-Süd-Verkehr, oder? Das ist ja rein für die EU. Dann der Luftvertrag, dass man die gleiche Regelung übernimmt von der Europäischen Union. Also, wenn die EU kündigt und sagt, die Schweiz kann wieder selber etwas machen. Wir sind nicht gegen diese Verträge, aber wenn die aufgelöst werden, dann sind wir wieder gleich weit wie voran und da haben wir auch nicht. Dann gibt es den Vertrag über die technischen Handelshemmnisse. Das ist ein Vertrag, der für beide Seiten natürlich noch praktisch ist. Wie schaut man, dass man nicht, wenn man ein Produkt verkauft, immer wieder muss eine eigene Zertifizierung vornehmen muss, sondern es ist die Anerkennung von der Zertifizierung, die der andere auch macht. Haben wir aber alles voran unter der Industrie miteinander auch abgemacht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen. Dann gibt es den Vertrag über, dass man muss öffentliche Ausschreibungen machen muss, namentlich Gemeindewesen, Gemeinden und so weiter, wenn man etwas ausschreibt. Das ist allerdings auch schon in der Weltorganisation, der Welthandelsorganisation auch vorgesehen. Und dann gibt es dann auch über die Landwirtschaft. Da ist der Käse, ist da frei im Export. Da streitet man sich, ist es eigentlich ein guter Vertrag oder nicht. Die Bauern sagen, es kommt ja mehr Käse ein, als rausgeht. Und die einen und die anderen sagen, nein. Es ist, also, das sind so Verträge, wo, wenn du es nicht mehr hast, nicht weisst, ist es besser oder nicht. So, jetzt habe ich glaube alle, und dann ist eben der Personenfreizügigkeitsvertrag. Das ist natürlich.
Aber wer würde jetzt eigentlich darunter leiden, wenn die Verträge aufgehoben würden?
darunter leiden niemand, aber es gibt natürlich für alle gewisse Vereinfachungen, die wegfallen. Aber mehr würde auf jeden Fall die EU darunter leiden. Das ist eindeutig, wenn wir schon von Leiden reden. Und die grösseren Schwierigkeiten. Also wenn der Nord-Süd-Vertrag, das ist der wichtigste für sie, Personenfreizügigkeit ist für sie wichtig, aber aus ideologischen Gründen, und der Landverkehrsvertrag. Wenn sie den würden fallen lassen, würde das heissen, die Schweiz könnte wieder machen, wie man durch die Schweiz durchfährt, das ist ja unser Problem. Wir könnten sagen, also, es darf niemand mehr auf der Straße fahren, das wird die Alpeninitiative, von Grenze zu Grenze muss verladen werden, und zwar verlangen wir pro Lastwagen nicht 300 Franken, wie der Herr Leuenberger mit denen abgemacht hat, sondern Vollkosten 900. Das würde dann die EU treffen. Wir werden schauen, wie da die Nord- und Südländer dem zustimmen. Darum muss immer sehen, nach dem 9. Februar hat eigentlich die gescheitste Erklärung abgegeben von Bundeskanzlerin Merkel. Die hat gesagt, wir sind doch nicht so blöd und stellen alle Verträge in Frage, die wir ja abgeschlossen haben, zu unseren Gunsten. Oder?
Wechseln wir noch das Thema ganz kurz. Jetzt sind wir wieder von der Schweiz ins Internationale über. Ein Thema, das man fast ein vergessen hat, das ist die berühmte Ukraine. Man hat ein das Gefühl, dass die ganze Situation eskaliert ist, dass man es nicht mehr im Griff hat.
Ja, also im Griff sicher nicht. Aber dort ist Krieg. Muss man mal dazu stehen, in der Ukraine ist Krieg. Was ist denn das etwas anderes als Krieg, wenn nicht klar fassbare aufständische Rebellen, wie man dem sagen will, die Staatsmacht in Frage stellen und mit Waffen und mit sogar Luftabwehrraketen und so weiter vorgehen. Was das Problem ist da drin, wer steht hinter diesen Gruppierungen? Das ist ja die grosse Gefahr.
Jetzt haben Sie ja in den Sendungen ein gewisses Verständnis genommen für den Herrn Putin. Haben Sie das heute immer noch? Man sagt ja, dass eigentlich Russland die Waffen geliefert
hat. Ja, man sagt, es ist halt eben Krieg, da wird ja auf allen Seiten nur gelogen, da wird ja noch mehr gelogen als normalerweise in der Politik. Oder? Alles wird beschönigt und gesagt, also die Lage ist ja komplex. Es stimmt, dass in der Ostukraine und natürlich in der Krim, wo es ja eigentlich jetzt erobert ist durch Russland.
Wo auch nicht mehr wo ruhig ist eigentlich, oder?
Ja, ja. Dort hat es viele Russen. Und im Westen hat es weniger Russen. Darum stimmt das etwas überein. An diesen Orten hat es mehr Rebellen als an den anderen. Aber das will noch nicht heissen, dass die Russen, die dort wohnen, alle dahinter stehen. Ich habe letztens zufällige Bekanntschaft gemacht, als ich da bin laufen, oben am Haus, ist eine Frau, überholt mich eine Frau und kehrt noch mal um und sagt, also, ich möchte mich doch geschwind vorstellen und ihnen danken dem für den Einsatz für die Schweiz. Die wohnt seit 25 Jahren in der Schweiz, ist mit einem Schweizer verheiratet, hat da Söhne. Und kommt aus der Ukraine. Und dann habe ich mit ihr angeredet und sagt sie, hören Sie, hören doch auf mit dem, was Sie hier schreiben. Das ist alles von oben gemacht. Das ist alles von oben gemacht. Also mit anderen Worten.
Alles von oben.
Mit anderen Worten, da die Russen, die sogenannte Unzufrieden sind, werden gesteuert von Russland. Und die Gegenkräfte, die werden gesteuert von der ukrainischen Regierung. Und wenn man noch recht geben, muss man ja nicht meinen, das sagen alle so tugendhafte Helden. Also da ist natürlich viel Korruption auch im Spiel und Spiel gewesen. Und jetzt ist es Krieg. Und Krieg haben ja immer, der eine Recht und der andere hat auch ein bisschen Unrecht. Und umgekehrt, oder? Weil es ist schwer zu sagen, was eigentlich da abläuft. Und man kann gut auch jedem immer die Schuld geben. Ich meine, die Intention, die die Ukraine hatte und gesagt hat, wir verbieten als zweite Landessprache Russisch. Sie hat es ja dann nicht gemacht, aber ich meine, da sieht man natürlich die Intention, die haben ja kein Gefühl für das. Wir kennen ja das auch in der Schweiz. Wenn einer sagt, ja, jetzt Wir sind die Mehrheit, Deutsch-Schweizer, wir verbieten das Französisch und das Italienisch. Das wäre doch so eine Blödsinn, kannst du ja gar nicht machen. Aber die haben das gemacht. Das gibt natürlich Putin natürlich auch, ja, halt, das sind Russen. Ihr verbietet das Russisch.
Aber ist ein Putin nicht die ganze Geschichte ein bisschen entglitten?
Ja, wahrscheinlich schon auch. Es kommt noch dazu. Ich glaube gar nicht, der Putin will die Ukraine wahrscheinlich gar nicht. Es geht, die Ukraine ist arm. Sie ist nicht reich. Und zweitens, er ist der Herr der Energie. Der beliefert das mit Gas. Natürlich, er ist auch froh für die, die Gas abnehmen. Aber das sind komplexe Angelegenheiten. Und, das stimmt natürlich auch, für die Russen ist der Zerfall von der Sowjetunion eine ganz grosse Blamage. Das sind, die denken auch anders als wir. Die denken die Regionen und die Erden und die Macht. Und da muss man alles sehen. Und der kommt dazu. Also, was sich jetzt hier ganz typisch zeigt, hier und im Nahen Osten, das ist natürlich das Machtvakuum, das Amerika geschaffen hat. Das ist die Obama-Regierung. Oder? Das tönt natürlich schön. Wir sind Frieden, wir sind für den Frieden. Wir sind für den Frieden, wir sind für den Ausgleich. Aber die haben keine Autorität mit in diesen Ländern. Und die ganz Dummen sind dann, die sagen, jetzt lehnen wir an, hier am Westen. Ja, also, wenn die anlehnen am Westen, helfen denn die uns, wenn es darauf ankommt? Und die sich anlehnen wollen an Osten, haben das Gefühl, ja, der Putin hilft uns mehr. Der Putin hilft uns mehr, der gibt uns vielleicht sogar noch Waffen und unterstützt mit Geld. Und ein Haufen von denen, die hier Rebellen sind, sind ja vielleicht die marschierten Russen. Also man sieht, was es bedeutet, wenn eine lange rechte Armee ist. Also die Krim haben ja die Russen geholt ohne einen Schuss. Die sind einfach hier gelaufen und dann haben sie den Partner weggenommen und gesagt, das sind gar keine russischen Soldaten und so weiter. Also entglitten ist dort Macht. Man weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite das ist.
Ist denn die Welt jetzt nach dem Flugzeugabschuss unsicher geworden, oder?
Ja, es ist ja einfach ein Stück weiter. Also, wenn das so ist, dass die Aufständischen das Flugzeug abgeholt haben, haben sie erstens einmal Waffen. Flugabwehrwaffen haben die vom Boden aus, wo man Flugzeuge abholen kann. Und zwar in einer beachtlichen Höhe. Das ist einmal ein Zeichen, dass hier also die Bewaffnung auf einem relativ hohen Standard ist. Und die Waffen müssen sie von einem haben. Und da glaube ich auch, dass wenn sie es von einem sind, dann haben sie es von Russland. Zweitens, man kann nicht mehr über die Ukraine fliegen, heisst ja das, mit einem Zivilflugzeug. Weil es ist ja ein holländisches, oder nein, es war ein thailändisches Flugzeug.
Malaysisches, ja.
Oder malaysisches Flugzeug. Und die Insassen haben sicher nichts zu tun mit dem Krieg. Also, es trifft ja dann immer auch derjenigen, die nichts zu tun haben mit dem Krieg. Das ist ja im Krieg so. Also, es ist sicher eine Eskalation, und man sieht, es ist ernster und ernster und ernster.
Also, wir sind in dem Fall auch dran, oder wir diskutieren das tragische Ereignis sicher noch in den nächsten Sendungen. Soweit also eine weitere Sendung von Tele Blocher. Wir sehen uns nächste Woche wieder ein Thema, das uns auch seit 8 Jahren, seit es die Sendung jetzt gibt, alles geht immer auf den 1. August zu, muss man sagen, ja? Ja. Wie viele Reden haben Sie das Jahr?
Ja, 4.
4, ja. Also, in der nächsten Sendung reden wir über das Thema, das Tele Blocher gesehen. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.